Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Heute mit Georg Ehring am Mikrofon. Herzlich willkommen. Polen sucht den Giftcocktail. Woran sterben die Fische in der Oder? Die Suche nach der Ursache dauert und je länger sie sich hinzieht, desto geringer werden die Chancen, sie auch zu finden. Gleich zu Beginn erfahren Sie mehr dazu. Anschließend geht es um das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja, um Legionellen im Trinkwasser und um das Wohl der Nutztiere. In der FDP gibt es Bewegung in Bezug auf die Finanzierung der nötigen Umbauten von Ställen. Wir werfen einen Blick in die Schweiz, wo der Rhonegletscher immer schneller schmilzt, und wir informieren im Verbrauchertipp über nachhaltige und weniger nachhaltige Geldanlage in Investmentfonds. An welchem Gift sterben die Fische in der Oder? Kann es auch ein Giftcocktail sein oder spielen vielleicht Faktoren wie Niedrigwasser und Hitze eine Rolle? In Polen werden diese Fragen immer drängender gestellt. Auch die Oderanrainer in Deutschland schauen mit Ungeduld nach Osten. Heute früh sagte Till Backhaus, der Umweltminister von Mecklenburg-Vorpommern, im Deutschlandfunk, er sei stocksauer darüber, dass die polnische Seite so spät mit Informationen herausgekommen sei. Frage an unseren Warschau-Korrespondenten Peter Sawicki. Wie weit ist man denn bei der Suche nach der Ursache oder den Ursachen für das Fischsterben gekommen?
Also eigentlich immer noch nicht weit genug, Herr Ehring, und nicht wesentlich weiter als vor ein, zwei Tagen, seit den Erklärungen rund um das Ministerinnentreffen am Sonntagabend in Stettin. Steffi Lemke und die Amtskollegin in Polen, Anna Moskwa, waren ja da zusammengekommen, und da hatte es dann die polnische Erklärung gegeben, dass man eben Quecksilber und Schwermetalle ausschließe derzeit als Ursache für dieses Fischsterben, aber die Untersuchungen, sie gingen weiter und sie gehen nach wie vor weiter in den Laboren. Die Untersuchung auf 300 potenzielle Substanzen, unter anderem Pestizide. Wobei es Experten gibt, die sagen, auch Schwermetalle, die könnte man eigentlich nicht ausschließen, denn man weiß letztlich auch nicht, um was für Grenzwerte es sich da gehandelt habe, nach welchen Kriterien man jetzt sozusagen diese Schwermetalle ausgeschlossen habe. Und grundsätzlich seien es immer auch menschliche Grenzwerte. Und jetzt weiß man eben dann doch nicht, wie dann die Tiere vielleicht auf geringere Mengen von Schwermetallen möglicherweise reagiert hätten. Aber das ist alles letztlich Spekulation, denn man weiß tatsächlich sehr wenig nach wie vor. Fachleute sind sich weitgehend einig, dass es Giftstoffe sein müssten. Eine natürliche Ursache hält man für unwahrscheinlich. Dennoch gibt es Rätselraten, warum es eben auch so schwer ist, handfeste Daten zu erlangen. Und Sie haben es gesagt, je länger es dauert, desto schwieriger dürfte es werden, da wirklich handfeste Daten und handfeste Dinge ja festzustellen. Nach wie vor ist auch unklar, und der Verdacht hat sich bisher nicht erhärtet, dass bestimmte Firmen, Fabriken irgendetwas mit der Verunreinigung, mutmaßlichen Verunreinigung der Oder zu tun haben könnten. Ebenso gehen auch nach wie vor die polizeilichen Ermittlungen weiter, denn eine Straftat, dass jemand, vielleicht einzelne Personen, illegal Giftstoffe in die Oder gekippt hätten, das alles geht nach wie vor weiter.
Was tut Polen denn, um die Folgen dieser Vergiftung zu begrenzen?
Also es sind auch Ölsperren eingerichtet worden an vielen Stellen an der Oder, weil sich das ja mittlerweile auf einer Länge von mehreren hundert Kilometern erstreckt, bis nach Stettin oben mittlerweile, um eben diese treibenden, verendeten Fische einzufangen, um ein Weitertreiben zu verhindern. Feuerwehr, sogar die Armee, auch Behörden und auch immer noch viele Freiwillige sind da im Einsatz, wobei Freiwillige mittlerweile weniger als zuvor. Es heißt ja mittlerweile, dass insgesamt, also auf beiden Seiten der Oder in Deutschland und in Polen, etwa 100 Tonnen verendeter Fische mittlerweile geborgen seien. Es gibt in Polen ein Verbot bzw. Warnungen, die Oder für Freizeitzwecke zu nutzen, für Fischerei, für Tourismus. Und es gibt auch erste Berichte über Entlassungen und Firmen, die bereits ums Überleben kämpfen, die eben zum Beispiel auf Tourismus an der Oder angewiesen waren.
Wie beurteilen denn die Menschen in Polen das Krisenmanagement? Von hier gibt es ja heftige Kritik.
Ja, und das ist hier in der Tat ähnlich, wenn nicht sogar noch mal stärker. Zumindest ist mittlerweile so eine Art Aktionsmodus entstanden, weil ja derzeit auch viele Einsatzkräfte im Einsatz sind. Man bemüht sich ja jetzt zumindest, um den Schaden zu minimieren. Aber insgesamt hält man das Ganze hier für bestenfalls unzureichend, wie die Krise bisher gemanagt wurde, beziehungsweise dass sie 2 Wochen lang überhaupt nicht gemanagt wurde. Und man sagt, ohne den Einsatz Freiwilliger wäre es wahrscheinlich noch viel schlimmer gekommen, die ja seit 2 Wochen schon in einzelnen Orten tote Fische, teilweise unter Gesundheitsgefährdung mutmaßlich geborgen hatten und auch Druck öffentlich gemacht hatten, dass eben zumindest dieser jetzige Modus auf der politischen Ebene einsetzt.
Welche Konsequenzen wird Polen aus der Katastrophe ziehen? Kann man davon was zu sagen?
Noch wenig. Es gab ja bisher diese zwei Entlassungen auf der hohen Behördenebene. Zwei Behördenchefs wurden vom Regierungschef Morawiecki entlassen, weil eben offenbar Warnhinweise zu langsam weitergeleitet wurden bzw. ignoriert wurden. Es soll höhere Strafen für Umweltsünder potenziell geben. Darüber will das Kabinett beraten, was aber derzeit eher als symbolische Geste, wenn überhaupt, angesehen wird, weil ja letztlich vieles noch aussteht, wer dahinter steckt, was genau vorgefallen ist. Fragen, wie zum Beispiel die Wasserqualität generell effizienter überprüft werden kann, ob es eine Art Umweltpolizei in Polen geben soll, die es in der Form bisher nicht gibt. All das sind Fragen, die aufgeworfen werden, aber diese Diskussion steht noch ganz am Anfang, ebenso wie die politische Aufarbeitung und die Frage, naja, welche weiteren Entlassungen und Rücktritte es gegebenenfalls noch geben wird.
Danke an unseren Polen-Korrespondenten Peter Sawicki. Wir sprachen über das Fischsterben in der Oder und die Suche nach den Ursachen. Es ist der größte Atomkraftkomplex in Europa und es wird immer wieder beschossen. Die Lage um den AKW-Komplex Saporischschja ist, man muss es so sagen, ziemlich explosiv. Die Vereinten Nationen sind besorgt. Gestern hat UN-Generalsekretär Antonio Guterres mit dem russischen Außenminister Sergej Lavrov darüber gesprochen. Aus New York dazu Antje Passenheim.
Die Vereinten Nationen bestätigten in New York, Russlands Verteidigungsminister Shoigu und UN-Generalsekretär Guterres hätten in dem Telefonat die Bedingungen für einen sicheren Betrieb des ukrainischen Atomkraftwerks erörtert, das russische Truppen besetzt halten. Mehr als 40 Staaten hatten zuvor Russland aufgefordert, Europas größtes Kernkraftwerk wieder der Ukraine zu übergeben. Russland lehnt das ab. Moskau behauptete, die UN hätten einen bereits vereinbarten Besuch von Experten der Internationalen Atomenergieorganisation im letzten Moment gestoppt. Dem widersprach ein UN-Sprecher, die Vereinten Nationen hätten die Beobachtermission weder blockiert noch verhindert, dazu hätten sie gar nicht die Befugnis, sagte Stéphane Dujarric. Die neutralen Inspektoren sollen die Anlage auf mögliche Schäden untersuchen und Sicherheitsmaßnahmen einleiten. Die Ukraine und Russland werfen sich seit Wochen gegenseitig vor, das Kernkraftwerk zu beschießen und damit eine atomare Katastrophe heraufzubeschwören. Zuletzt hatte es Unstimmigkeiten darüber gegeben, wie ein Reiseweg der IAEA-Experten aussehen könnte, durch die Ukraine oder durch russisches Gebiet.
Sorge um das Atomkraftwerk Saporischschja aus New York war das ein Beitrag von Antje Passenheim. Und über die Lage in Saporischschja können Sie heute Nachmittag ab 16.35 Uhr in der Sendung Forschung aktuell ein ausführliches Interview hören. Ralf Krauter spricht mit Jan Klebert von der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit. Doppelt so viel Geld für die Gasrechnung, vielleicht sogar noch mehr. Das ist für viele Menschen eine schwere Belastung, auch wenn die Bundesregierung Hilfen für untere Einkommensgruppen in Aussicht gestellt hat. Die Knappheit sorgt dafür, dass Spartipps hoch im Kurs liegen. Es geht um die Heizung und um warmes Wasser. Muss es wirklich so heiß sein oder ginge es vielleicht auch etwas kühler? Wenn es zu lauwarm wird, dann könnten Legionellen drohen und die machen krank. Wie also umgehen mit der Gefahr aus dem Wasserhahn? Susanne Kuhlmann hat sich kundig gemacht.
Sollten wir kürzer duschen, um Heizenergie zu sparen?
Kürzer duschen ist da immer eine gute Idee.
Benedikt Schäfer gehört im Umweltbundesamt zum Fachgebiet Mikrobiologie des Trink- und Badebeckenwassers. Ist kälter duschen auch eine gute Idee?
Die Regel bei Legionellen heißt schon seit vielen Jahren, das kalte Wasser muss kalt sein und das heiße Wasser muss heiß sein. Dazwischen ist immer schlecht.
Schlecht heißt in diesem Fall gut für Legionellen. Ihren Namen bekamen die Bakterien im Anschluss an einen Veteranenkongress der amerikanischen Legion im Jahr 1976. Weit über 4000 ehemalige Legionäre trafen sich in einem Hotel. 180 von ihnen erkrankten an Lungenentzündung und kurz darauf verstarben 29. Das Problem ist ein weltweites, denn über Installationen gelangen die Bakterien in die Warmwasserspeicher und Leitungen der Häuser, wo sie nicht selten beste Bedingungen für die Vermehrung vorfinden.
Diese liegen vor, wenn sie sich lange in den Wasserleitungen unserer Trinkwasserinstallationen befinden. Stichworte sind dort Stagnation und fehlender Wasserwechsel. und zugleich die Temperaturen zwischen 25 Grad Celsius und 45 Grad Celsius liegen. Liegen die Temperaturen höher, über 50 Grad Celsius, besser über 55 Grad Celsius, sterben die Legionellen schneller, als sie sich vermehren.
Dr. Karin Gerhardi arbeitet im Fachbereich Wasserversorgung beim Deutschen Verein des Gas- und Wasserfachs, DVGW. Zur Gefahr für die Gesundheit werden Legionellen, wenn sie als Aerosole eingeatmet werden, beim Duschen oder auch beim Händewaschen am Becken zum Beispiel. In Mehrfamilienhäusern, aber auch in Hotels, Kliniken und ähnlichen Gebäuden ist eine Mindesttemperatur für das Wasser in den Speichern vorgeschrieben, zum Schutz vor durch Legionellen ausgelöste Lungenentzündungen.
Deshalb sind am Trinkwassererwärmeausgang einer solchen Großanlage eine Wassertemperatur von 60 Grad Celsius und in der gesamten Zirkulation mindestens 55 Grad Celsius einzuhalten. Damit wird eine Vermehrung von Legionellen verhindert.
Für Ein- und Zweifamilienhäuser gibt es keine entsprechende Vorschrift, aber den dringenden Rat, sich an den genannten Werten zu orientieren. Wer in einer Etagenwohnung mit eigener Therme lebt, sollte 50 Grad Wassertemperatur nicht unterschreiten. Vor allem für ältere Menschen, für Raucher und alle Immungeschwächten stellt eine Legionelleninfektion eine erhebliche Gesundheitsgefahr dar, sagt Benedikt Schäfer vom Umweltbundesamt.
Es kann zu einer Lungenentzündung führen. Die führt auch möglicherweise relativ schnell zu sehr schweren Erkrankungen. Die kann durchaus behandelt werden, wenn sie rechtzeitig erkannt wird. Aber das Problem ist eben, dass es sehr, sehr schnell richtig behandelt werden muss durch die richtigen Antibiotika. Ansonsten kann die durchaus auch tödlich enden.
An selten benutzten Wasserhähnen ist das Problem größer. Was daran liegt?
Dass an den Stellen, an denen viel Wasser entnommen wird, normalerweise die Temperaturen höher sind. Da fließt das warme Wasser halt hin. An Stellen, an denen weniger Wasser entnommen wird, ist das Wasser dann tendenziell eher kälter.
Der hydraulische Abgleich, also die optimale Abstimmung der Heizungsanlage, sei nicht nur sinnvoll, um Brennstoff zu sparen, sondern auch für die Warmwasserbereitung.
Dieser hydraulische Abgleich gleicht das sozusagen aus. Er versucht dafür zu sorgen, dass das warme Wasser sich im ganzen Haus gleichmäßig verteilt.
Legionellen und wie sie sie vermeiden können, das war ein Beitrag von Susanne Kuhlmann. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir hat zu seinem Amtsantritt ein besseres Los der Nutztiere als eines seiner dringlichsten Projekte beschrieben. Im Juni hatte sein Ministerium Eckpunkte für ein Tierwohllabel vorgestellt, das ein Baustein in dieser Angelegenheit sein soll. Doch es gibt auch Bausteine im wahrsten Sinne des Wortes. Ställe müssen umgebaut werden und das wird teuer. Hier sperrte sich bisher die FDP, doch jetzt kommt durch die FDP Niedersachsen Bewegung. Frage an meine Kollegin Ann-Kathrin Büsker in Berlin. Was hat denn der Minister Özdemir genau im Einzelnen vor?
Özdemir möchte zunächst mal mit einem Tierwohl-Label für Schweinefleisch beginnen, das später dann auch ausgeweitet werden soll. Er orientiert sich dabei an den Vorschlägen der sogenannten Borchert-Kommission und hat insgesamt 5 Haltungsformen ausdifferenziert, für die dann entsprechend Haltungsbedingungen festgelegt sind. Stall, Stall plus Platz, Frischluftstall, Auslauf bzw. Freiland sowie als letztes die Kategorie Bio. Das Problem ist, so ein Label alleine, das sorgt ja noch nicht für mehr Tierwohl. Es müssen auch noch Bedingungen geschaffen werden. Neben Baurechtsänderungen, was etwa den Emissionsschutz angeht, geht es vor allem um die Frage der Finanzierung. Bisher sind für den Um- und Neubau 1 Milliarde Euro im Haushalt des Ministeriums veranschlagt. Das wird allerdings bei weitem nicht reichen. Das heißt, man muss andere Wege für die Finanzierung finden. Entweder durch zusätzliche Abgaben oder durch allgemeine Haushaltsmittel. Und genau hier hat die FDP bislang signalisiert, dass sie keine zusätzlichen Abgaben mittragen wird.
Jetzt gibt's aber vielleicht doch Bewegung, nicht aus Berlin, sondern aus Niedersachsen. Inwiefern das?
Ja, die Landtagsfraktion der niedersächsischen FDP, die hat gestern ein Papier zur Zukunft der Nutztierhaltung veröffentlicht. Und darin spricht sie sich ganz klar für eine zweckgebundene Tierwohlabgabe aus. Diese soll auf Fleischprodukte erhoben werden, in einen Tierwohlfonds fließen und damit dann Investitionen in bessere Haltungsformen ermöglichen. Das entspricht der Idee der sogenannten Borchert-Kommission, also diesem Kompetenznetzwerk Nutztierhaltung, das ja in der vergangenen Legislaturperiode bereits konkrete Vorschläge zum Umbau der Tierhaltung eben vorgelegt hatte. Die dienen seitdem so ein bisschen als Maßstab, gemeinsam mit den Vorschlägen der Zukunftskommission Landwirtschaft. Stefan Birkner, der Vorsitzende der FDP Niedersachsen, der hat gegenüber der Deutschen Presseagentur klargestellt, die Abgabe dürfe nicht mehr als 40 Cent pro Kilo Fleisch betragen. Und er sieht vor allem die Lebensmittelhändler in der Pflicht, das zu tragen, sodass die Verbraucherinnen und Verbraucher eben nicht mehr belastet werden. Er knüpft allerdings weitere Bedingungen an eine solche Maßnahme, nämlich unter anderem ein Auflagenmoratorium für die deutsche Landwirtschaft, um diese nicht durch weitere Maßnahmen zusätzlich noch zu belasten, wie er sagt.
Inwieweit ist das denn mit der Bundes-FDP abgestimmt? Beim Gesetzgebungsverfahren hat ja die Fraktion im Bundestag das Sagen.
Ja, Birkner betont, dass sein Vorstoß mit führenden Köpfen der Bundes-FDP abgestimmt sei. Dennoch bringt das die Partei natürlich in die Bredouille. Denn eigentlich steht die FDP dafür, keine zusätzlichen finanziellen Abgaben einführen zu wollen. Das große Versprechen, keine neuen Steuern einzuführen, da will man ja nicht wortbrüchig werden. Und eine solche Tierwohlabgabe, die könnte quasi als Steuererhöhung gesehen werden. Die Deutsche Presseagentur zitiert den agrarpolitischen Sprecher der FDP im Bundestag, Gero Hocker, mit den Worten, seine Fraktion habe noch keinem Vorschlag im Wege gestanden, der verfassungs- und steuerrechtlich umsetzbar ist, dem Tierwohl dient und nicht die Inflation anheizt. Zitat Ende. Eine Tierwohlabgabe könnte allerdings sehr wohl dazu führen, dass Preise steigen. Und das Problem der Verfassungsmäßigkeit, das ist durchaus auch gegeben. In den vergangenen Jahren kam sowohl ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages als auch ein Gutachten im Auftrag des Landwirtschaftsministeriums zu dem Schluss, dass es bei der Ausgestaltung einer solchen Abgabe eben verfassungsrechtliche Probleme geben könnte. Insofern, der Teufel liegt hier ganz klar im Detail. Für die niedersächsische FDP ist es allerdings ein sehr wichtiges Thema. In Niedersachsen lebten mal mehr Schweine als Menschen. Inzwischen sind es deutlich weniger Schweine geworden, mit entsprechenden Auswirkungen auf regionale Wertschöpfungsketten. Ein wichtiges Thema also für die Landtagswahl Anfang Oktober.
Soweit an Katrin Büsker aus unserem Hauptstadtstudio. Wer die menschengemachte Erderwärmung wirklich beobachten will, sollte in die Berge fahren. Zum Beispiel in den Alpen lässt sich das Schrumpfen der Gletscher live beobachten. Innerhalb weniger Jahre wird aus mächtigen Schnee- und Eisfeldern ein kümmerlicher Rest. Auch in der Schweiz am Rhonegletscher hier können Touristinnen und Touristen in einer Höhle den Gletscher auch von innen erleben. Doch auch er wird von außen herum immer weniger. Katrin Hondl war für uns dort.
Es tropft in der Eisgrotte am Rhonegletscher, nur ein paar hundert Meter entfernt von der Furker Passstraße. Nirgends sonst in Europa können Sie so nah an einen Gletscher fahren, heißt es auf der Internetseite der Tourismusattraktion. Seit dem späten 19. Jahrhundert wird der Eistunnel jedes Jahr neu in den Rhonegletscher geschlagen.
Also es ist kalt, blau, es ist wirklich beeindruckend. Also wunderschön und so faszinierend, finde ich, dass man da reinkommt, ja.
Nicht faszinierend, sondern traurig sieht das Eisspektakel von außen aus. Denn dass die Grotte überhaupt noch existiert, liegt an großen Textilplanen, mit denen das untere Ende des Gletschers bedeckt wurde. Wie traurige Gespenster hängen die Tücher über dem Eis und konnten doch nicht verhindern, dass sich in diesem Sommer ein großer Brocken löste. Der treibt nun mitsamt seiner grauen Textilhülle auf dem Gletschersee, der sich vor 15 Jahren gebildet hat und von Jahr zu Jahr größer wird.
Ja, es ist wirklich ein sehr bizarres Bild. Mich erinnert es irgendwie so an so ein Graveyard irgendwie, oder? Also dieses Gespenstische, was diese Tücher irgendwie haben, die so über diesen Eistürmen, die da jetzt noch stehen, irgendwie hangen. Und also ich meine, gletschertechnisch, ressourcentechnisch macht es keinen Unterschied, dass wir jetzt hier noch ein bisschen Eis bewahren.
Milène Jacquemart ist Gletscherforscherin an der ETH Zürich. Sie gehört zu einem Team, das das Abschmelzen des Rhonegletschers seit vielen Jahren begleitet, vermisst und erforscht. Ihr Kollege Andreas Bauder ist unterwegs zu den Messstangen unten am Gletscher, dort, wo das Eis besonders rasant schwindet.
Hier ist etwas heikel, weil ich da bricht es ab, also vielleicht geht ihr nicht da nach vorne, weil da sich jetzt neu etwas geöffnet hat.
Um mindestens 3 Meter hat die Eisdicke allein in den vergangenen Wochen abgenommen, sagt Andreas Bauder. Eine vorhersehbare Folge des schneearmen Winters und der Hitze des Sommers. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beobachten aber auch ein neues Phänomen. Im unteren Bereich des Rhonegletschers hat sich eine Art Trichter gebildet, der aus der Ferne aussieht wie ein großer Kreis im schmutzig-grauen Eis.
Wir vermuten hier, dass sich unter dem Gletscher, also an der Basis, eine Höhle gebildet hat und die Eisdecke jetzt sehr gering geworden ist und deshalb einsinkt.
Das Team von der ETH hat ein Loch ins Eis gebohrt, um mithilfe von Druck- und Temperatursensoren sowie einer Kamera zu verstehen, was genau in den Tiefen des schmelzenden Gletschers vor sich geht.
Der Hauptgletscherbach, der kommt hier runter, der fließt hier unten durch und das schmilzt eigentlich den Gletscher von unten. Und daher gibt es diese große Kaverne im Eis und die Oberfläche ist jetzt dünn genug, dass sie beginnt quasi einzustürzen.
Wie unmittelbar bedrohlich die immer rasantere Schmelze ist, das hat im Frühsommer der Gletschersturz an der Marmolata in Italien gezeigt. 11 Menschen starben. Milene Jacquemin ist auf Gletschergefahren spezialisiert.
Wo dieser ganze Gletscher quasi wegexplodiert ist von einem Moment auf den anderen, das sind Prozesse, die verstehen wir wirklich noch ganz schlecht. Es hat sicher mit Schmelzwasser zu tun. Also wenn wir mehr Schmelzwasser im System haben, denke ich, dass solche Prozesse grundsätzlich häufiger werden können. Aber welche Gletscher genau und wo und wie häufig, da tappen wir wirklich noch im Dunkeln.
Kein Zweifel besteht an der Ursache der Gletscherschmelze, dem menschengemachten Klimawandel, gegen den keine Tücher über einer touristischen Eisgrotte helfen.
Das Einzige, was etwas bringt, wenn wir Gletscher erhalten wollen, dann ist es der Rückgang von CO2-Emissionen. Tut schon irgendwie weh, dass bei der Politik nicht auch mehr die Alarmglocken läuten, dass es wirklich höchste Eisenbahn ist.
Das war Katrin Hondl über den Rückgang des Rhone-Gletschers.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Es ist gar nicht so einfach, Geld mit Rücksicht auf Nachhaltigkeit und Umwelt anzulegen, denn was das genau heißt, das können die Anbieter selbst festlegen. Was sollen Anlegerinnen und Anleger also tun, die sich nicht auf verlässliche Ökosiegel oder Ähnliches verlassen wollen? Die Stiftung Warentest hat Geldanlagen mit Nachhaltigkeitsversprechen unter die Lupe genommen. Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger.
Geldanlagen mit Nachhaltigkeitsversprechen liegen im Trend, weshalb derzeit auch ständig neue Anlageprodukte entwickelt werden. Allerdings sollten Anlegerinnen und Anleger nicht jedem grünen Etikett auf einem Fonds vertrauen. Denn eine gesetzliche Definition, was genau nachhaltig oder ökologisch ist, wurde bisher nicht formuliert, so Michael Bäumer, Anlageexperte bei der Stiftung Warentest.
Es ist so, dass es keine fest definierte Vorgabe gibt, was ist denn wirklich nachhaltig. Deswegen können sich Fonds als nachhaltig bezeichnen und dahinter versteckt sich eine ganze Palette. Es gibt also von hellgrün bis dunkelgrün, dort alle Varianten.
Weshalb Transparenz in den Anlageinformationen wichtiger denn je ist. Im Fokus dabei die Ausschlusskriterien. Welche Branchen oder Geschäftsfelder werden von den Fondsbetreibern ausgeschlossen, weil sie nachhaltigen Standards nicht genügen? Die Stiftung Warentest fragte hierfür die Daten von über 400 Fonds ab. 29 ökologische und auch soziale Ausschlusskriterien spielten dabei eine Rolle. Beispiele:
Atomkraft, Kohle, Kinderarbeit, dann gibt es Ausschlüsse, Pornografie, Glücksspiel, Tabak, Alkohol. Das sind zum Beispiel alles so Sachen, die dann entweder komplett ausgeschlossen sind oder bei manchen eben nicht ausgeschlossen sind.
Auffällig, trotz Klimakrise haben viele als nachhaltig deklarierte Fonds beispielsweise fossile Energien wie Kohle noch nicht vollständig ausgeschlossen. Da viele Unternehmen ihr Geschäft derzeit umstellen, ließen auch die Warentester in ihrer Bewertung noch kleinere Investments im Bereich Kohle zu, die aber nicht mehr als 5% des Umsatzes eines Unternehmens ausmachen durften. Unterschiede gab es beispielsweise zwischen ETF-Anlagen, die einen Index abbilden, und aktiv gemanagten Fonds. Michael Bäumer.
Wir haben bei der Nachhaltigkeitsbewertung 1 bis 5 Punkte vergeben und die ETF landen bei 3 Punkten, sprich Durchschnitt. Das hängt damit zusammen, dass die bei den Ausschlusskriterien weniger streng sind als manche aktiv gemanagte Fonds. Die wirklich streng rangehen, das sind aktiv gemanagte Fonds.
Aktiv gemanagte Fonds sind im Einkauf in der Regel etwas teurer als Indexfonds. Vor dem Investment sollten sich Anlegende detailliert mit den Ausschlusskriterien eines Anlageproduktes auseinandersetzen und entscheiden, ob es der individuellen Vorstellung von Nachhaltigkeit auch entspricht. Natürlich gilt auch für nachhaltige Fonds, sie sollen sich lohnen, sagt Warentester Michael Bäumer. Ein Blick auf die vergangenen Jahre zeige, dass beides möglich ist.
Es ist so, dass in den vergangenen Jahren auf längere Sicht die grünen Geldanlagen sogar etwas besser abgeschnitten hatten. Nun ist es jetzt in den vergangenen Monaten so, dass die grünen Geldanlagen dem Trend hinterherhinken. Das hängt damit zusammen, dass durch die Ukraine-Krise die Ölaktien wieder stark gewonnen haben. Die sind bei grünen Fonds nicht drin und deswegen stehen die im Moment schlechter da. Das kann sich aber wieder ändern.
Ein gutes Gewissen bei der Geldanlage und auch im Vergleich zu herkömmlichen Anlageformen ordentliche Rendite. Beides sei inzwischen möglich. So das Fazit der Stiftung Warentest.
Mit dem Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören. In den Informationen am Mittag mit Christoph Heinemann geht es gleich unter anderem um die Gasumlage.